Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen. Ja, wir haben heute spannende Themen zu besprechen mit einem spannenden Gast, Professor Dr. Thorsten Poleit. Es wird gehen auch um die bekannten Themen wie beispielsweise Russland, Ukraine, die Zinsmärkte drehen, das Sorgenkind der Euro, drohen Enteignungen. Wie kann man sich jetzt als Privatanleger positionieren? Ja, und für diejenigen, die unseren heutigen Gast, den wir erfreulicherweise nach circa 1,5 Jahren heute wieder mit dabei haben, falls du ihn noch nicht kennst. Ja, Professor Dr. Thorsten Poleit war 15 Jahre im internationalen Investmentbanking tätig, seit April 2012 Chef-Volkswirt der Degussa, Europas größten Edelmetall-Handelshaus, seit 2014 Honorar. Professor an der Universität in Bayreuth, Präsident des Ludwig von Mises Institut Deutschland und ist selbst Investor und berät institutionelle Investoren. Ja, lieber Herr Dr. Poleit, schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
Zunächst mal vielen Dank, Herr Wittmann, für die Einladung und auch ich freue mich, dass wir das Gespräch wieder aufnehmen.
Und ja, kommen wir doch direkt gleich zu den brisanten Themen, weil ich glaube, da gibt es einiges zu besprechen und es ist auch nicht langweilig dort draußen. Wir hatten ja gerade noch ein bisschen Smalltalk. Sie arbeiten aktuell auch an einem Artikel, den Sie ja nennen, der perfekte Sturm. Ja, was meinen Sie damit und wie würden Sie die aktuelle Situation zusammenfassen?
Ja, das ist nett, dass Sie die Begrifflichkeit aufgreifen. Der perfekte Sturm ist ja bei den Meteorologen ein Begriff, kennzeichnet ein seltenes, schweres Unwetterphänomen, das, wie ich sagte, selten eintritt. Und zum Eintreten ist das Zusammenwirken von einer Reihe von Faktoren verantwortlich. Und das war dann die Idee, die aktuelle Entwicklung, die wir weltweit jetzt beobachten können, eben unter diesen Titel zu stellen. Denn es sind einige Faktoren tatsächlich jetzt wirksam geworden, die doch einige Befürchtungen nochmal unterstreichen, die ja vielfach schon geäußert wurden. Also die geopolitischen Spannungen, die sind sicherlich gestiegen in den letzten Quartalen, in den letzten Jahren. Die Rangelei um die neue Weltordnung ist hier sicherlich das Stichwort, der Ukraine-Krieg mit den möglichen, auch vor allem militärischen Eskalationspotenzialen ist an der Stelle zu nennen. Und natürlich, um es ganz kurz zu fassen, die Inflation, die jetzt zurückgekommen ist, nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern weltweit, steigen die Preise massiv an. Und ich befürchte, dass das eine Entwicklung ist, die gekommen ist, um zu bleiben. Und das ist natürlich letztlich auch eine Gefahr für das Fiat-Geldsystem, also das ungedeckte Geldsystem weltweit. Insofern möchte ich es an der Stelle vielleicht belassen, diesen perfekten Sturm hier anzudenken. Man kann also nur hoffen, dass sich diese Faktoren wieder entspannen und dass es eben zu keinem Ausbruch eines perfekten Sturms kommt.
Wie sehen Sie da die aktuellen Geschehnisse, die wir in Russland und der Ukraine sehen, was ja momentan irgendwie nach keinem wirklichen Ende aussieht und was natürlich die Situation auch nicht einfacher macht? Das heißt, jetzt für die Geldanlage, für die Finanzmärkte da draußen, wie massiv sehen Sie den Einfluss? Was bedeutet das für unsere Zukunft?
Da gibt es natürlich eine Reihe von Faktoren, die an der Stelle zu benennen sind. Natürlich das menschliche Leid, was dort sich vor unseren Augen vollzieht, ist, man kann nur erschüttert sein und hoffen, dass man doch zu einer diplomatischen Lösung kommen wird, eine friedliche Lösung herbeiführen kann, um diesen Konflikt zu entschärfen. Also für die Menschen, für die unmittelbar betroffenen Menschen in der Region, aber auch eben, ich sprach davon, die militärischen Eskalationspotenziale, dass man die entschärft. Also auch hier spreche ich gewissermaßen eine Hoffnung aus, dass man doch zu einer diplomatischen Lösung in irgendeiner Weise kommen kann. Denn eine Fortführung dieser kriegerischen Auseinandersetzung ist natürlich zu groß, eine zivilisatorische Katastrophe. Insofern das zum einen. Zum anderen gibt es natürlich auch wirtschaftliche Folgeschäden, Kollateralschäden, die Sanktionspolitik des Westens hat, die auch den Abriss der Handels- und Finanzbeziehungen Russlands mit dem Rest der Welt nach sich ziehen wird. Ich will an der Stelle nur benennen, die Nahrungsmittelproduktion, Ukraine und Russland sind ja zusammen die größten Weizenproduzenten weltweit, viele Entwicklungsländer sind angewiesen auf die Exporte dieser Güter aus Russland, aus der Ukraine. Hier gibt es natürlich Störungen, weil beispielsweise europäische Reedereien die russischen Häfen nicht mehr anlaufen. Und das führt jetzt auch zu Preissteigerungen im Nahrungsmittelbereich, eine Verteuerung der Lebenshaltungskosten. Das ist natürlich zum Schaden vieler Menschen auf der Welt. Hinzu kommen die Restriktionen jetzt bei den fossilen Brennstoffen, die Diskussion Öl und Gas zu stoppen nach Europa. Auch das wird zu einer Verteuerung führen. Und das wird natürlich die Lebenseinkommen der Menschen hierzulande senken und die Konjunkturen schwer belasten. Es wird ja diskutiert, derzeit ein Ölembargo oder Gasembargo zu erlassen. Die Ökonomen sind da unterschiedlicher Auffassung, welche Folgen das haben wird, beispielsweise für die deutsche Volkswirtschaft. Ich zähle eher zu denjenigen, die schwere Schäden befürchten, denn gerade diese leitungsgebundenen Energien lassen sich nicht ohne weiteres substituieren. Also insofern ist der Konjunkturabschwung hier im Euroraum sicherlich maßgeblich jetzt bedingt durch die Folgeeffekte des Ukraine-Krieges und letztlich auch die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in 2022, 2023. Die sind sicherlich gestiegen hier in Europa.
Wie wahrscheinlich halten Sie denn einen solchen perfekten Sturm? Gerne mit konkreten Prozentsätzen. Oder wird sich es einigermaßen normalisieren Ihrer Ansicht nach?
Ja, man ist natürlich immer versucht, einen Titel zu wählen für seine Schrift, die auf Aufmerksamkeit stößt. Und ich merke auch an Ihrer Reaktion, Herr Wittmann, dass der perfekte Sturm da irgendetwas abgreift, was vielleicht auch eine Gefühlslage reflektiert. Diese möglichen Störungen des Weltwirtschaftsfinanz und des Weltwirtschafts- und Finanzsystems, das ist ja doch eine Sorge, die viele in sich tragen. Und ich kann Ihnen natürlich jetzt, weil ich auch leider keine Kristallkugel besitze, nicht sagen, wird es so eintreten. Aber es gibt sicherlich eine Wahrscheinlichkeit eines solchen perfekten Sturms, die ich derzeit zwischen 15 und 20% auf 15 bis 20% beziffern würde. Und das ist natürlich auch getragen von der Hoffnung, dass man doch einvernehmlich Lösungen finden wird für diese drängenden Probleme. Vielleicht sprechen wir gleich noch über die Geldpolitik, dass man doch davon Abstand nimmt, einen Inflationssturm zu entfesseln, dass man also auf der Zentralbankpolitikseite doch etwas gegensteuert, um das Schlimmste zu verhindern. Aber mitzunehmen ist sicherlich an der Stelle, dass gerade die Kapitalanlage vor großen Herausforderungen steht in den kommenden Jahren. Also nicht nur in diesem Jahr, sondern in den kommenden Jahren, 5 oder 10 Jahren. Da wird sich sicherlich viel verändern, auch in der Struktur des Geldsystems. Und an der Stelle will ich betonen, dass ich insbesondere die Geldentwertung, also den Kaufkraftverlust der ungedeckten Währung, ob das US-Dollar, Euro, japanischer Yen oder chinesischer Renminbi sind, als eine zentrale Herausforderung ansehe. Ich kann im Grunde kaum eine Entwicklung mir realistischerweise vorstellen, wo die Kaufkraft des Geldes nicht systematisch weiter herabgesetzt wird.
Was also bedeutet für die große breite Masse und für diejenigen, die meisten davon schlafen, die schauen ja das einfach nur mit an. Das heißt, dass hier Verluste vorprogrammiert sind. Ja, kommen wir mal auf die Zinsmärkte. Ja. Diese sind ausgeschert. Können diese kippen? Das ist ja auch etwas, was die meisten Anleger nicht wirklich beobachten. Was passiert denn an den Zinsmärkten? Was ja aber einen erheblichen Einfluss hat. Denn die ganzen Schuldendienste weltweit, die ja höher sind, als wir das jemals zuvor hatten, müssen ja dann auch bedient werden. Und steigende Zinssätze bedeuten auch, dass die Schuldendienste höher sind. Das heißt, es ist nicht so ohne dieses Thema. Und gerade die US-Notenbank hat aktuell die Zinsen erhöht. Ja, was bedeutet das für die Märkte? Wie ist Ihre Interpretation?
Ja, der Zins ist natürlich eine ganz zentrale Größe auch für die Funktionsfähigkeit des weltweiten Fiat-Geldsystems. Und einleitend will ich anmerken, dass die Realzinsen, also das heißt der Nominalzins, wie er auf dem Papier steht, wie er im Sparvertrag niedergeschrieben ist, abzüglich der Inflationsrate seit mehr als 15 Jahren negativ ist. Das heißt also, derjenige, der Termin- und Spareinlagen und kurzfristige Schuldverschreibungen gehalten hat, der hat zwar nominal vielleicht noch im Durchschnitt einen positiven Zins erzielen können in den letzten 15 Jahren, aber nach Abzug der Inflation nicht. Nach Abzug der Inflation hat er einen negativen Realzins erlitten. Und das heißt, sein Kapital ist geschmälert worden. Die Kaufkraft seiner Ersparnisse ist systematisch gesunken. Und mit dem Blick jetzt auf die aktuellen Geschehnisse Ausscheren des Zinses. Ich habe vielleicht diese Grafik Ihnen ja übersandt, wo man sehen kann, seit den frühen 80er Jahren ist der Langfristzins in Amerika im Grunde wie an der Schnur gezogen, abgesunken. Und jetzt sieht man am äußeren Rand, dass der Zins für die 10-Jahres-Staatsanleihe in Amerika leicht über 3% gestiegen ist. Und das ist so gewissermaßen so ein Ausbruch aus diesem Trendkanal nach unten. Und in dem Zuge sind natürlich viele andere Zinsen hier im Euroraum beispielsweise angezogen, weil eben die Amerikaner doch die Zinsführerschaft weltweit innehaben, weil der US-Dollar nach wie vor die Weltreservewährung ist. Und die Frage ist natürlich, ist das eine Zinswende? Ist das ein nachhaltiger Ausbruch aus diesem Zinskanal? Kann der Sparer jetzt hoffen, dass er wieder auskömmliche Zinsen erhält, auch nach Abzug der Inflation? Und ich befürchte, dass das nicht der Fall sein wird, dass dieser Ausbruch letztlich doch zeitlich begrenzt sein wird, dass wir keine wirkliche Zinswende sehen werden, die auch den Realzins wieder aus dem Negativbereich holen wird. Und der Grund ist die Funktionsweise des ungedeckten Geldsystems. Es ist im Grunde hier erforderlich, dass der Zins im Zeitablauf auf immer tiefere Niveaus geschleust wird, um diese, Sie sagten es bereits, diese Schuldenstände, die immer weiter angewachsen sind, in den letzten Jahrzehnten zu finanzieren. Also ein Ausbruch auf 4, 5, 6% dauerhaft würde wahrscheinlich diese Schuldenpyramide zum Einsturz bringen. Und deshalb befürchte oder vermute ich auch, dass die Zentralbanken zwar etwas die Zinsen anheben werden, aber in Amerika der Zinsanstieg bei 2,5, 3% letztlich dann zum Stillstand kommt und dass auch das Aussetzen der Aufkäufe von Staatsanleihen durch die Zentralbank nur eine vorübergehende Maßnahme sein werden, um das Vertrauen wieder etwas herzustellen in den Finanzmärkten. Und dass es dann weitergeht mit dem Zinsabwärtstrend, wie in dieser Grafik abgebildet.
Ja, kommen wir doch mal Richtung Europa und zum Euro. Wie sehen Sie die Situation von der Währung, wo die meisten Zuseher wahrscheinlich die Heimatwährung haben und auch viele Investments in diesem Bereich oder auch Bankguthaben, Lebensversicherung etc.? Kann man sich um den Euro Sorgen machen? Wie ist Ihre Meinung?
Ja, Herr Wittmann, Sie wissen ja, ich bin da etwas vorbelastet, weil ich ja ein Ökonom bin, der seit Anbeginn der Euro-Einführung skeptisch war, dass das eine gute Idee ist, nicht eine Einheitswährung per se zu haben in Europa, sondern ein ungedecktes Fiat-Geld zur Einheitswährung zu machen. Da liegt das große Problem. Und insofern bin ich seit Beginn dieser Währungsunion, stehe ich dem Euro skeptisch gegenüber. Das hat auch zu falschen Prognosen meinerseits geführt, denn der Euro ist ja auch teilweise in einigen Jahren angestiegen. Aber im Trendverlauf, denke ich, war die Einschätzung, die mich anfänglich seit Anbeginn prägt, dann doch treffend, dass der Euro im Trendverlauf abwerten wird, insbesondere gegenüber dem US-Dollar. Und das ist ja jüngst, hat sich das ja auch beschleunigt. Es gab eine große Bewegung 2013, dann eine Zwischenerholung. Und jetzt ist der Euro ja deutlich abgesackt von etwa 1,20 vor einigen Monaten jetzt auf fast 1,05 gegenüber dem US-Dollar. Und ich denke, dieser Trend wird sich fortsetzen. Und ich kann mir auch vorstellen, und Sie wissen, diese Marktprognosen sind mit großer Unsicherheit behaftet, dass aber der Euro in den nächsten Quartalen unter die Parität fallen wird, also in einen Bereich von etwa 0,95 bis 1 gegenüber dem US-Dollar, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Und der Grund ist zum einen diese strukturellen Probleme im Euroraum. Der Ukraine-Krieg wird das tendenziell verschärfen. Ich befürchte auch, dass Europa einen Kostennachteil bekommt bei der energieintensiven Produktion, dass das dazu führen wird, dass auch Kapital abgezogen wird, aus dem Euroraum in anderen Regionen investiert wird, dass darunter letztlich natürlich auch Wachstum und Beschäftigung leiden. Und dann sehe ich insbesondere die starke Abkehr von marktwirtschaftlichen Ideen hier im Euroraum, die ebenfalls nicht positiv für Wachstum und Beschäftigung sind. Und das ist natürlich immer eine relative Beurteilung des einen Währungsraums gegenüber dem anderen. Aber ich glaube, da haben die Amerikaner einfach höhere Wachstumspotenziale. Und das wird sich, meine ich, in den kommenden Quartalen sich auch zeigen, dass der Euro weiter nachgeben wird gegenüber dem US-Dollar. Also nicht in direkter Bewegung. Es kann da auch wieder Zwischenerholung geben, aber tendenziell wird der Außenwert, der äußere Wert des Euro weiter abnehmen.
Ja, kommen wir zu dem auch immer mehr diskutierten Thema Enteignungen, auch vor allem in Form von einer Vermögensabgabe. Ja, wird mehr diskutiert, auch in der deutschen Politik. Und Frage an Sie, können Sie sich das vorstellen? Und wenn ja, kann man sich da irgendwie gut gegen absichern?
Also, Herr Wittmann, ich kann mir viele Dinge vorstellen und der Blick ins Geschichtsbuch zeigt auch, dass der Staat so manche Dinge tun kann und getan hat, die alles andere im Interesse der Bürger gewesen sind. Insofern ist eine Vermögensabgabe tendenziell etwas, was es schon gegeben hat und was wieder zum Einsatz kommen kann. An der Stelle will ich auch vielleicht betonen, dass auch die Inflationspolitik eine Form der Enteignung ist. Die Ersparnisse der Bürger werden herabgesetzt. Der Staat ist der Profiteur und auch der Anleihegläubiger wird ja zur Ader gelassen bei Inflation, wenn er also die künftige Inflation falsch eingeschätzt hat. Der Staat ist auch hier der Profiteur. Also diese Formen der Enteignung, dieser heimlichen Enteignung will ich sie bezeichnen, die werden ja derzeit bereits eingesetzt, vor allen Dingen in Verbindung mit künstlich gedrückten Zinsen. Und auch jede offene Besteuerung ist ja eine Form der Enteignung von Einkommen und Vermögen derjenigen, die die Einkommen und Vermögen produzieren. Und ja, letztlich ist natürlich auch eine Vermögensabgabe denkbar. Nur glaube ich, dass man derzeit doch stärker auf die Inflation setzt als Umverteilungsmechanismus zur Stopfung der Haushaltslöcher. Insofern glaube ich, die erste Herausforderung für jeden Anleger ist, sein Portfolio zu sichten, zu schauen, wo gibt es Verwundbarkeiten gegenüber der Inflation und was kann man tun? Was kann man sinnvollerweise tun, um die Inflation, wenn sie denn in den nächsten Jahren, wie ich befürchte, eben hoch bleiben wird, dass man der entkommen kann? In einem zweiten Schritt wird man dann sehen müssen, wie kann man auf repressive Maßnahmen wie eine Vermögensabgabe reagieren. Aber der erste Schritt, den sollte man erstmal tun und da genau aufmerksam sein Portfolio analysieren.
Sprich, als Anleger noch nicht den Hauptfokus auf dieses Thema, vielleicht berücksichtigen, dass es da in diese Richtung gehen könnte. Und vor allem, ja, das Thema Geldanlage, Inflation im Auge behalten. Und das passt perfekt auch noch, sagen wir mal, zum Abschlussbereich für heute auch. Ja, wie sollte man sich jetzt vorbereiten? Wie sollte man als Privatanleger jetzt darauf reagieren? Was sind interessante Investments? Und was empfehlen Sie die Menschen da draußen, die sich auch selber um ihr Geld kümmern?
Ja, das sind natürlich wichtige Fragen, die eine individuelle Antwort erfordern, denn jeder Anleger ist ja unterschiedlich. Der eine hat einen längeren Anlagehorizont als der andere. Aber ich versuche mich einer Antwort zu nähern. Also ich beginne mal mit einer Einschätzung, die ganz grundlegend ist. Es gibt ja die Befürchtung, dass das ungedeckte Fiat-Geldsystem rasch zusammenbrechen könnte. Das ist ein Szenario, was natürlich existiert. Ich persönlich denke allerdings, die Möglichkeiten, das ungedeckte Papiergeldsystem länger am Leben zu halten, sind noch nicht vollends ausgeschöpft. Das erfordert natürlich dann eine gewaltige Deformierung unserer Volkswirtschaft und unserer Wirtschaftsstruktur, massive Eingriffe des Staates in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben. Aber die kann ich mir durchaus vorstellen. Das Ganze wird dann natürlich begleitet durch eine Inflationspolitik, eine fortgesetzte Inflationspolitik. Wir sprachen da auch schon bereits drüber. Die Inflation sehe ich als zentrale Herausforderung für den Anleger auf die absehbare Zukunft geblickt. Und was kann man bei Inflation tun? Da muss man natürlich zunächst mal die zinstragenden Wertschriften, also Schuldpapiere meiden, Bankguthaben bieten sich nicht an, weil ich auch glaube, dass der Realzins negativ bleiben wird. Was kann man tun? Zumindest mit Blick auf die Datenlage in Deutschland sehe ich, dass die Deutschen etwa fast 4 Billionen in Form von Sichtgut und Termineinlagen bei Sparkassen und Banken halten. Und da wäre meine Empfehlung, zumindest einen großen Teil dieser Depositen in physisches Gold und physisches Silber umzuwandeln, weil ich einfach glaube, in 3 oder 10 Jahren wird der Preis dieser Edelmetalle deutlich höher sein und die damit verbundene Kaufkraft als in Euro oder in US-Dollar denominierte Bankeinlagen. Da kann man einsetzen. Das Zweite, um es nicht zu lang werden zu lassen an dieser Stelle, ich glaube weiterhin, dass das Investieren in Produktivkapital Sinn macht. Also wer einen langfristigen Anlagehorizont von 3 und 5 Jahren hat, vielleicht keine besonderen Kenntnisse bei der Auswahl einzelner Unternehmen besitzt, der soll auf ein breit diversifiziertes Weltaktienmarktportfolio setzen, weil ich glaube, nicht alle Unternehmen werden durch diese schwierige Phase durchkommen, aber doch einige. Und man hat mit Aktieninvestments tendenziell die Möglichkeit, an produktiven Fortschritten, wenn es sie denn gibt, zu partizipieren. Und dieses Portfolio mit Aktien weltmarktweit diversifiziert und physischem Gold und Silber ist zumindest eine kleine, praktikable der Stelle, die jeder recht einfach und kostengünstig umsetzen kann. Und wie gesagt, man kann auch darüber nachdenken, Immobilien zu besitzen. Auch hier ist genau zu analysieren, welche Auswirkungen hat die Inflation auf den Immobilienbesitz. Natürlich, wenn Sie die Immobilie bewohnen, selbst bewohnen, der Immobilienpreis steigt, dann haben Sie zunächst mal davon keine zusätzlichen Zahlungseinkünfte. Das sollte man berücksichtigen. Auch wenn Sie Immobilien haben, die Sie vermieten, muss man immer in Rechnung stellen, dass natürlich auch die Instandhaltungskosten zunehmen bei Inflation. Und da muss man eben zusehen, dass man das über den Mietzins wieder einspielt. Das sind dann alles so Überlegungen, die man genau prüfen muss, ob sich dann für eine Immobilie tatsächlich lohnt. Und Sie sagten ja bereits, die Sorge einer Vermögensabgabe, das ist natürlich bei Immobilien dann ganz eklatant. Auch das muss, darüber muss man sich dann, damit muss man sich dann ganz genau auseinandersetzen. Aber Sie sehen, Herr Wittmann, ich stelle meine Empfehlungen ab auf das Inflationsproblem. Und ich befürchte eben, dass auch gerade, wenn man das ungedeckte Fiat-Geldsystem weltweit aufrechterhalten will, dass man über eine Inflationierung nicht umhinkommt.
Ja, besitzen Sie selbst Bitcoin und was halten Sie von Krypto?
Ja, ein weites Feld, Herr Wittmann. Ich bin zunächst mal sehr erfreut über diese Entwicklung der Kryptomärkte. Ich bin ja auch ein Kritiker des staatlichen Geldmonopols und die Lösung, die ich als Ökonom anbiete, um zu besserem Geld zu kommen, damit wir also diese krisenhaften Boom- und Bust-Zyklen hinter uns bringen, diesen Weg in die Überschuldung verlassen können, ist eben einen freien Markt für Geld zu schaffen. Also den Menschen die Freiheit zu geben, das Geld auswählen zu können, was ihren Zwecken am besten dient. Und das ist ein Kandidat, den Sie genannt haben, der Bitcoin in diesem Wettbewerb. Gold und Silber gehören auch in diesen Wettbewerb. Wenn man das Ergebnis dieses Wettbewerbs schon wüsste, dann bräuchte man diesen Wettbewerb nicht. Also ich sehe das relativ ergebnisoffen. Ich persönlich, haben Sie auch schon bemerkt, bin eher Gold- und Silber-Anhänger, weil ich glaube, das sind erprobte Geldmedien schon seit Jahrtausenden. Deshalb bezeichne ich das Gold auch gern als das Grundgeld der Menschheit. Und das ich derzeit auch für unterbewertet halte. Aber ich bin den Kryptoeinheiten nicht abgeneigt. Das ist ein Wettbewerbsgedanke, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich momentan keine besitze, aber ich habe welche Besitz schon besessen. Also es ist nicht so, dass ich den Markt noch nicht ausprobiert hätte. Und ich beobachte das weiterhin sehr genau.
Okay, ja. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Und ja, war einiges mit dabei, denke ich, für unsere Zuschauer. Ja, ansonsten auch gerne mal die Publikationen von Professor Dr. Thorsten Poleit mit anschauen. Wir blenden hier gerne einige davon ein. Ja, herzlichen Dank an Sie. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, gerne teilen, liken, kommentieren. Ja, und ja, Dr. Poleit, wenn Sie noch ein Schlusswort haben, dann sehr gerne jetzt.
Ja, ich möchte allen Zuschauern und Zuschauern natürlich für die Aufmerksamkeit danken und an der Stelle sagen, die Zukunft ist ungewiss. Ich glaube, es ist wichtig, in Szenarien zu denken, also sich nicht auf ein Szenario festzunageln, sondern sich selbst zuzugestehen, dass man die Zukunft oder die wenigsten von uns die Zukunft treffsicher vorhersagen können. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man in Szenarien denkt, man häufig auch Risiken identifizieren kann und Fehler auch bei der Kapitalanlage vermeiden kann. Also das Szenario, was ich Ihnen vorgestellt habe, ist eben auch nur eines der möglichen Szenarien. Und es spricht nichts dagegen, sich auch mit Szenarien zu beschäftigen, die vielleicht eine nicht so positive Entwicklung uns in Aussicht stellen. Also insofern nochmal die Betonung, es ist sinnvoll, als Kapitalanleger umsichtig zu denken und in verschiedenen Szenarien Gedanken auszubreiten und dann auch mit Wahrscheinlichkeiten diese Szenarien zu belegen. Und ich glaube, das hilft zumindest, diese Unsicherheit in der Kapitalanlage besser managen zu können.
Ja, das war ein wunderbares Schlusswort, eben auch in Szenarien zu denken, vielleicht nicht zu fokussiert nur auf eines, weil wenn es dann eben doch mal anders kommt im Leben, dann läuft es vielleicht eben nicht so optimal. Von dem her herzlichen Dank für Ihre Einblicke, für ein tolles Interview. Schön, dass Sie heute zu Gast waren bei Faszination Fahrrad, wie jeden Freitag. Ah ja, hier natürlich erwähnt, Sie sind auch zu Gast bei unserem Europakongress, den verlinken wir auch unterhalb von dem Video. Da sehen wir uns dann wieder in ja, circa einem halben Jahr oder nicht mal mehr
Ja.
ganz. Und dann schauen wir mal, was bis dahin alles passiert ist. Also herzlichen Dank nochmal. Ja, und
Ja,
gerne.
ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Wittmann, für die Einladung. Alles Gute und bis hoffentlich bald.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.